Genau, wir sind in einer Serie, die heisst Mission Completed. Und wir kommen jetzt zu der Predigt. Und ich möchte die nächsten paar Buchstaben einschalten. Die Magdalena hat das letzte Woche schon mit euch gemacht. Und wir werden immer mehr erleben, wie sich die Mission von Jesus erfüllt. Und darum tun wir jeden Sonntag ein paar Buchstaben mehr einschalten. Also du siehst jetzt eben schon die Hälfte. Und wir gehen in dieser Serie Prophezeiungen durch vom Alten Testament und schauen miteinander an, wie sie sich bei Jesus dann erfüllen. Um das Thema einleiten, möchte ich mal einen Sprung machen in die Filmgeschichte. Ich meine, ich glaube, die meisten Menschen schauen gerne Filme. Ich kenne ganz wenige Leute, die nie Filme schauen. Eine davon ist eben Hanna, unsere Gebetsleiterin. Sie schaut effektiv 0 Filme pro Jahr. Das gibt es, aber die meisten Leute schauen gerne Filme. Und es gibt wahrscheinlich auch einige Leute hier drin, die ein bisschen weniger Filme schauen sollten. Das mag es auch geben, oder? Also es gibt auch Leute, die neigen dann zu einer Sucht. Und ich bin jetzt auch einer, ich schaue so einen Film pro Monat, nicht mega viel, aber wenn, dann freue ich mich immer drauf. Dann mache ich mir ein gutes Getränk parat, manchmal schaue ich mit Rebecca zusammen, mache es gemütlich und freue mich darauf, einen Film zu schauen. Und ich habe mir überlegt, was sind so die legendärsten Filmszenen, die ich kenne. Und es wäre mega spannend, das miteinander zu besprechen, mit einem Slide oder so, aber das nehmen wir jetzt heute weg. Und wir sind so 5 Szenen in den Sinn gekommen. Es fängt mal an mit dem Wagenrennen von Ben Hur. Warum das Wagenrennen von Ben Hur? Weil ich war mal ein Kind und meine Eltern haben uns ja ohne Fernsehen aufgezogen. Wir hatten keinen Fernsehen, das Internet hat es noch nicht gegeben. Aber mein Vater war Pastor in einer Kirche und er hat gesagt, wir haben einen Fernseher in der Kirche und dort haben wir christliche Filme und die dürfen wir schauen. Da haben wir ab und zu mit meinem Vater mit in die Location der Kirche und so viele christliche Filme hat es nicht gegeben. Und die meisten, eben, habe ich erst erzählt, zu Abraham und Jakob Verfilmungen, die waren ein bisschen Low-Budget, das hat man auch gemerkt. Aber Ben Hur haben wir natürlich fast monatlich dann geschaut. Und eine der legendären Szenen ist das Wagenrennen. Dann eine zweite legendäre Szene, viel später, Titanic, wo der Jack Rose, gespielt von Leonardo DiCaprio, sein Leben hingibt für seine Frau Kate und freiwillig versinkt in dem eiskalten Meer, dass sie auf dem Holzbrett kann überleben kann. Und das wunderschöne Lied kommt, glaube ich, «My Heart Will Go On», oder? Spielt so und er versinkt, oder? Legendäre Filmszene. Genau, dann ein bisschen weniger sensibel, Braveheart, oder? Lieblingsfilm von Ferdi, oder auf jeden Fall einer, den du auch gerne hast, oder? Wo der William Wallace vor dem schottischen Heer hin und her reitet und sagt so, Freiheit, seid ihr bestimmt, und die Freiheit lassen wir uns von niemandem nehmen, oder? Dann ist ein bisschen die emotionale Schindlersliste, wo am Schluss der Oskar Schindler wie einen Weinkrampf hat, wo er die Juden in die Freiheit entlässt und sagt, hätte ich doch die Uhr noch verkauft, ich hätte nochmal 2 Juden retten können, hätte ich das Auto noch verkauft, ich hätte nochmal 10 Juden retten können, wo ich auch ganz eine starke Szene finde. Und dann gibt es noch eine, die ist vielleicht ein bisschen unscheinbarer, aber ich liebe die Szene und sie kommt aus dem Film Cool Runnings. Und wer hat Cool Runnings schon gesehen? Ich denke, das sind wirklich praktisch alle, oder? Da strecken jetzt wirklich irgendwie 80% der Leute Cool Runnings. Ein wunderschöner Familienfilm, nichts Brutales, nichts, kann man mit der Familie schauen. 4 Jamaikaner gehen ja die Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary und haben die erste jamaikanische Bobmannschaft, oder? Sogar der Song läuft mir immer noch, oder? Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Kennst du, oder? Das ist Cool Runnings. Von mir gesungen. Also, sie singen jetzt ein bisschen schöner, würde ich sagen. Genau. Und dann gibt es die Szene, weil sie kommen dann so als verschüpfte Jamaikaner, oder? Und dann sind sie so an einer Bar und dann kommt das DDR-Team und fährt sie einfach fertig machen. Und einer von diesen 4 ist so ein mega Scheuchen, so ein Muttersöhnchen oder Vatersöhnchen, ist steinreich und hat sogar das Auto verkauft, dass er dort auf der Popmannschaft dabei sein kann. Aber eigentlich mega unter den Knuten von seinem Vater. Und der Vater hat bereits schon einen Job für ihn, den er machen sollte in einer Kanzlei. Aber hinter dem Rücken von seinem Vater geht er dann an die Popmannschaft. Aber er hat kein Selbstvertrauen, ist mega scheuch. Und dann kommen so die DDR-Typen und machen ihn ein bisschen an. Und er tut sich sofort entschuldigen und zieht sich zurück. Und dann kommt ein anderer von dieser Mannschaft, der Brenner heisst, der Hugh Brenner, und packt ihn und nimmt ihn mit aufs WC und stellt ihn vor den Spiegel und sagt, was siehst du in dem Spiegel? Kennt ihr die Szene? Und er sagt, ja, was sehe ich schon? Keine Ahnung, oder? Und dann sagt der Hugh Brenner, ich sage dir jetzt, was ich sehe. Ich sehe Kraft. Ich sehe Mut. Ich sehe einen beinharten Typ, der sich von niemandem und niemandem auf dieser Welt etwas sagen lässt. Und nachher schaut er den Scheuchtschamaikaner und sagt, wirklich, das siehst du alles? Und dann sagt der andere, das sehe ich. Und jetzt sagst du es du selber. Sagt, ich sehe Kraft, ich sehe Mut. Sag es lauter und nochmal, oder? Ich sehe Kraft, ich sehe Mut. Oder? Und wenn man das dritte Mal sagt, geh da raus, geht zu dem DDR-Typen, schaut ihn mit den Augen und sagt, was hast du gesagt? Sag mir es noch einmal, ich bin jetzt ready, oder? Und dann schaut der DDR-Typ so an, dann kommt er gleich wieder Angst über. Aber dann kommt eben der Hugh Brenner, der Kasten, hin und dann gibt es eine Schlägerei in der Bar. Genau. Also ich finde vor allem die Szene vor dem Spiegel gut, oder? So mit dem Selbstvertrauen. So, ich bin stark, ich bin kräftig. Und wenn man ja, was ich immer mega, mega spannend finde, die ganz wichtige Aufgabe von einem Pastor, ist zu schauen, in der Welt, in der säkulären Welt, was sind Themen, die die Welt beschäftigen. Und eins der Themen ist Winnermentalität, Sieg haben in den Gedanken, positiv über sich zu denken. Oder? Das fällt mir immer auf bei den Sportevents. Es ist nur im Kopf gelegen, sagen sie manchmal. Das ist irgend so ein Eishockey-Match. Am Schluss sagt er, ja, der Sieg ist im Kopf, es kommt nur auf den Kopf drauf an. Dann denke ich immer, ja, also, den könnte ich ja auch gewinnen, weil im Kopf bin ich stark, oder? Aber dann kommt man jetzt hin, ich kann ja gar nicht Schlittschuh fahren. Also nur auf den Kopf kann es ja auch nicht drauf ankommen, oder? Aber es ist so ein richtiger Moment, was du kennst auch, oder in allen Management-Seminaren und so weiter. Hey, denk positiv und hab eine gesunde Mentalität und du brauchst eine Winner-Mentalität. Und wenn die Welt etwas entdeckt, hat es immer einen gesunden Punkt, eine gesunde Sehnsucht. Aber meistens fehlt ein göttlicher Anteil dran. Und das werden wir heute miteinander anschauen. Wo ist denn der göttliche Anteil oder was ist eine gesunde Mentalität für uns als Christen? Es soll ja viel mehr sein als einfach, ich bin stark, ich bin schön und ich kann jeden besiegen. Und doch, wir sind Königskinder und möchten als Königskinder durch die Welt gehen. Vielleicht fragst du jetzt, was hat das zu tun mit einer Serie, die sich um alttestamentliche Prophetien kümmert? Ich will dir das zeigen, Stück für Stück. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit der Magdalena und haben die alttestamentlichen Prophezeiungen angeschaut zum Thema Herkunft und Familie. Woher kommt Jesus und wie hat sich das erfüllt? Und heute möchten wir Prophezeiungen anschauen um das Thema Knecht und um das Thema König. Ich zeige dir nachher, was es bedeutet. Nächsten Sonntag Charakter und Auftrag und in zwei Wochen dann Prophezeiung auf Tod und Auferstehung. Und in drei Wochen führen wir dann miteinander Ostern, wo wir ein mega cooles Programm zusammengestellt haben und dich mega kannst darauf freuen. Genau, so viel noch zu der Schleichwerbung für Ostern. Ich nehme dich mit in messianische Prophetien, in Prophetien auf Jesus in Bezug auf Jesus als König und Jesus als Knecht. Weil im Alten Testament hat es so wie zwei Schienen gegeben von Messias-Prophezeiungen und im ersten Moment scheinen die sich komplett zu widersprechen. Die eine Schiene sagt, Jesus wird kommen als herrschender König. Und die andere Schiene sagt, Jesus wird kommen als dienender Knecht. Und das war immer ein Kampf im Judentum, auf das gegangen später oder darauf ein, wo man gesagt hat, hey, wie bringt man das zusammen? Kommt er jetzt als herrschender König oder kommt er jetzt als leidender Knecht? Oder kommt er irgendwie als beides? Weil ein König ist entweder ein König oder ein Knecht ist entweder ein Knecht, aber es gibt Prophezeiungen in beide Richtungen. Und Jesus hat die Mission eben completed und das auf eine wunderschöne Art zusammengebracht. Ich möchte mal einsteigen mit ein paar Versen zum Thema Jesus als König. Und die Verse, die ich ausgewählt habe, sind Prophezeiungen, die auch im Judentum als messianische Prophezeiungen gelten. Die Juden warten noch auf den Messias und ich habe Stellen gewählt, die sie auch bestätigen als messianische Prophezeiungen. Weil für uns ist es immer ein bisschen einfacher, Retroperspektive, wenn Jesus schon da ist, zu sagen, das und das ist dann dort gestanden. Aber spannend ist es zu sehen, was sind die Juden als messianische Prophezeiungen und dann das abzugleichen mit Jesus. Und das habe ich versucht. Also die erste Stelle ist 1. Mose 49, Vers 10. Die haben wir letzten Sonntag schon gehabt, wo der Jakob seinen Sohn Judah segnet. Und er sagt, Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Also, der Jakob gibt eine Prophezeiung über den Juden und sagt, aus deinem Stamm, so später passiert, König David, und dann aus David raus, dann 14 Generationen später, oder zweimal 14 Generationen später, wie auch immer, kommt dann Jesus. Und es heisst da, es wird ein König kommen, ein grosser Herrscher, und alle Völker werden ihm dienen. Also in dieser messianischen Prophetie ist ein starkes Augenmerk auf Jesus kommt als König, als Herrscher. Oder noch etwas ein eindrücklicher, vielleicht in der nächsten Prophezeiung aus dem Psalm Kapitel 2. Dort heisst es, er spricht. Ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, also auf dem Berg Israel, meinem heiligen Berg. und dieser König verkündet. Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, so wie Tongeschirr zerbrechen. Also ist ja auch noch spannend auf die Sohnschaft von Jesus, was natürlich die Juden wiederum nicht denken, weil es heisst, du bist mein Sohn. Ich habe dich gezeugt und dann kommt das Versprechen, du wirst die Welt regieren und du wirst Völker wie Tongeschirr zerschlagen. Also auch da ganz stark der Aspekt auf den Messias kommt als Herrscher, er kommt als König. Und dann gehen wir noch in die dritte Stelle rein, aus Jesaja Kapitel 11. Und da heisst, oder 9 ist es, glaube ich. Genau, wenn ich es falsch sage, kommt sie nicht, das ist gut. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen, also den Messias, und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Und auch hier haben wir den starken Aspekt von, er wird herrschen, er wird sein Reich aufbauen, Jesus als König. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu der Mentalität. Wie denken wir als Christen? Ist es ganz wichtig zu wissen, wir sind Königskinder. Das hat Magdalena mit uns angeschaut. Sie hat uns letzten Sonntag gezeigt, die erste Verheißung kommt von der Eva. Was heisst, einer von deinen Nachkommen wird der Messias sein. Nachher geht es zum Abraham, zum Judah, zum Haus David, zum Schluss kommt Jesus. Und wir sind Söhne und Töchter von Jesus. Also wir sind in dieser Blutsfamilie, wir sind Königskinder. Und wir wollen, das dürfen wir wissen. Hat jemand von euch, ich habe gar keine da, eine Banknote dabei? Also 10er-Nötchen, 20er-Nötchen bis 1000er-Nötchen würde ich nehmen. Ich werde euch etwas zeigen. Oh, der Angelo, mega gut. Weil ich habe fast nie Bargeld. Also, das ist eine 20er-Note. Und wie viel Wert hat die 20er-Note? 20 Franken. Orban, man merkt einfach, dass du studiert hast, gell? Also, Wahnsinn. Genau. Jetzt. Sorry, Angelo, sie hat. Wie viel Wert hat sie jetzt? Krass. Und jetzt? Wie viel Wert hat sie jetzt? Jetzt hat sie 50, weil es von meinem Handy ist, oder? Genau. Wie viel Wert hat sie jetzt? Yes! Was wollen wir sagen mit dem? Du bist ein Königskind. Wenn dein Chef, dein Ehepartner, dein Nachbar, wer auch immer auf dich rumtrampelt, dich verletzt, du bleibst ein Königskind, du hast eine Würde. Und das ist wichtig, dass du das in deinen Gedanken begreifst. Niemand kann dir die Würde von dem Königskind nehmen. Es hat immer noch 20 Franken wert, gell? Zum sagen. Oder eben jetzt ein bisschen weh, oder umständlich. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt von unserem Denken. Du bist ein Königskind und niemand kann dir die Würde nehmen. So wie die Prophezeiungen auf Jesus hin sagen, Jesus wird kommen als ein König und wird regieren. Jetzt aber gibt es noch einen zweiten Aspekt. Genau, wir haben das Bild von einem Thron. Und diesen Aspekt haben die Juden oft nicht zusammengebracht. Es gibt die Prophezeiungen von Jesus als der König. Aber es gibt auch Verse, wie wir zum Beispiel im Jesaja 53 lesen, Vers 7 und 8. Und dort heisst es, er, also auch auf Jesus, sie, also es ist so eine Rückblende, also wie eine Vision, die er hatte, darum erzählt er in der Vergangenheit, es ist aber eine Zukunftsvision, die für die Juden immer unstrittenhaft eine messianische Prophetie war. Er wurde misshandelt. Aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Für die Juden ist das schwierig. Auf der einen Seite der heroische König und auf der anderen Seite ein Knecht, ein Diener, der sich brutal quälen lässt und am Schluss sein Leben hingibt. Wie bringt man das zusammen? Weil wo in der Geschichte hast du schon mal einen König gesehen,
der sich so hingeht. Wo hast du einen Sklave gesehen, der am Schluss ein König war? Wie führt man das zusammen? Und zweite Stelle, Zacharia Kapitel 12, Vers 10. Ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalem mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Das ist ein mega schöner Vers. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, und die Toten Klage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. Also da haben wir so eine Prophezeiung auf Jesus, die sagt, hey, er wird leiden, er wird durchbohrt werden und wir werden Totenklage um ihn halten. Und jetzt ist so die Frage für die Juden immer wieder, was ist jetzt die Wahrheit? Kommt er jetzt als herrschender König, wenn er eben seine Mission completed macht, wenn er kommt? Oder kommt er jetzt als leidender Knecht? Oder allenfalls, wie bringen wir das zusammen? Und im Judentum hat es bald eine Tradition gegeben, die gesagt hat, es gibt gar nicht nur einen Messias, es gibt zwei. Es wird ein Messias kommen, der Sohn Davids, als herrschender König. Und es wird ein Messias kommen, der Sohn Josef, das erkläre ich dir nachher noch, als leidender Knecht. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Kannst du mal das Zitat noch bringen? Da heisst, die Rabbiner können sich in ihren Lehren nicht wirklich darauf einigen, ob das Alte Testament nun von zwei Messiasen spricht oder von zwei Rollen eines Messias. Beide sollen Gottes Volk von ihrer Sünde befreien. Meistens, wenn das Judentum heute den Begriff Messias verwendet, spricht es vom Erlöser, der als König kommt, um eine tausendjährige Friedensherrschaft zu begründen. Weil dies aber nicht mit der Prophezeiung über den Sohn des Messias zusammenpasst, wurde das Verständnis des Messias in zwei Rollen aufgeteilt. Einem gerechten König und einem leidenden Diener. Das ist mir gar noch nicht so aufgefallen, bevor wir die Serie vorbereitet haben und ich ein gutes Buch dazu gelesen habe. Das heisst Jesus vom N.T. Wright, wo mir sehr geholfen hat, die Sache zu verstehen. Eigentlich, wie widersprüchlich das in erster Linie gewesen muss sein für die Juden, wenn einmal steht, er kommt als herrschender König, wo Völker wie Tonschier zerschlägt. Und die Juden haben das natürlich wörtlich gelassen. Also einer, der sie befreit, vom Joch von den Römern, von den Babyloniern, von wem auch immer. Und auf der anderen Seite kommt das leidende Knecht, der gequält und durchbohrt wird. Und schlussendlich hat man oft sogar gesagt, hey, wir lösen es so, dass es zwei Messias gibt. Am einen Messias hat man gesagt, Sohn Davids, das ist der Herrscher. Und am anderen hat man gesagt, Sohn Josefs, in Bezug auf den Josef vom Alten Testament, der viel gelitten hat, als Sklave verkauft worden ist, Sklavenmärkte. Und dann im Gefängnis war. Interessant, wie ist schon Jesus wirklich der Sohn von Josef. Das ist ja noch spannend, oder? Aber nicht von dem Josef, sondern vom Josef von der Maria, oder? Obwohl er ja nicht der biologische Sohn ist, aber der Stiefvater. Aber in dem Sinn sind sie schon auf der richtigen Spur gewesen, zumindest was ihm den Namen anbelangt. Und man hat so gesagt, es werden wahrscheinlich zwei Messias kommen, der Sohn Davids und der Sohn von Josef. Wenn man aber ein bisschen genau ins Alte Testament hineinschaut, dann sehen wir eigentlich schon, wie die zwei Linien zusammenkommen. Beispielsweise im Zacharia, Kapitel 9, Vers 9. Zacharia ist ein ganz spannendes Buch in Bezug auf messianische Prophezeiungen. Kannst du den mal bringen? Jetzt gehen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen zurück. Oder Zacharia, habe ich es falsch gesagt? 9, Vers irgendetwas. Genau, der Wille ist knallhart, oder? Ah, was meinst du? Ah, ich muss es für eine Minute geben. Ich mache einfach mal weiter, gell? Wie kommen die zwei Linien zusammen? Weil wenn du ihn dann hast, bringst du ihn einfach rein und bis dahin erzähle ich einfach irgendetwas. Genau. Was bedeutet das für uns als Christen? Wir haben vorhin gesagt, wir haben eine königliche Mentalität. Ja, aber wir haben auch eine dienende Mentalität. Wir sind Könige mit einer dienenden Einstellung und wir sind Diener mit einer königlichen Einstellung. Wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann haben wir eine gesunde Mentalität. Das, was die Welt zurzeit betont, ich bin stark, ich bin gut, ich kann alles, ich bin alles, das betont die königliche Seite. Aber wir haben auch eine dienende Seite. Könige mit einer dienenden Einstellung, Diener mit einer königlichen Einstellung. Ganz praktisch. Jetzt haben wir den Vers. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Zacharia 9. Nachher mache ich dort weiter. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Weinwohner von Jerusalem. Seht euer König, also der König kommt, er ist gerecht und bringt euch Rettung, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Ich habe ja, wie gesagt, das erzähle ich jetzt im Moment in fast jeder Predigt, ich lese im Moment alles die alten Mittelalter-Romane von Ken Follett und lerne dort mega viel. Und weißt du, was der Ferrari war im Mittelalter? Heute ist der Ferrari, eben ein Ferrari, ein Bugatti, da kannst du zeigen, wie schöpfer. Es war das Ross. Je besser dein Ross war, umso mehr Würde für den König. Ein guter König hatte ein fettes Ross. Und ein Armer hatte ein feines Ross, und noch ein Ärmerer hatte einen Esel. Und der ganze Arme hatte gar nichts. Und da lesen wir von etwas, das ganz interessant ist. Das heisst, es kommt ein herrschender König, aber er reitet auf einem Esel. Und nicht einmal auf einem Esel, sondern nur auf einem Fohlen von einer Eselin. Und dann siehst du die zwei Elemente. Und genau das ist dann passiert am Palmsonntag, wo Jesus einreitet. Alle rufen Hosanna, Jesus, der König, aber er reitet auf einem Esel. Nicht auf einem stolzen Bugatti-Ross, sondern auf einem Esel. Als ein leidender Knecht. Also das eine ist das Königliche, das andere ist das Leidende. Was ist, wenn ich die Mentalität zusammenbringe? Ein König mit einer dienenden Einstellung, ein Diener mit einer königlichen Einstellung. Ich mache das Beispiel als Vater. Wäre ich nur der König, dann könnte ich heim, würde mich auf dem Sofa bequem machen, würde meinen Kindern sagen, bringt mir ein Bier, bringt mir die Fernbedienung für den Fernseher, die wir gar nicht haben, aber hätten wir eine. Und ich würde so die Regeln durchgeben, du machst das, und ich würde herrschen und regieren daheim. Dann wäre ich ein König. Wäre ich nur ein Diener, würde ich meinen Kindern noch bis am Morgen um 3 alle Wäsche waschen und ihnen nachsäckeln und dienen und ihnen dienen und Rebecca dienen und hauptsächlich dienen, bis ich nicht mehr mag. Aber Kunst ist, beides zusammenzubringen. Ein König, Leidenschaft übernehmen, Leitplanken zu geben, Klarheit ihnen zu geben und ein Diener, wo meine Kinder wissen, mein Vater gibt alles für mich an, was er hat. Das ist auch das Geheimnis von Leidenschaft von einem Pastor. Ich bin schon eine Art Chef. Ich darf Vision vorgeben und auch gewisse Erwartungen kommunizieren. Ein königlicher Teil, aber ich bin auch ein Diener, der alles hingibt und auch parat ist, auf vieles zu verzichten, um euch zu dienen, weil er euch gerne, weil er Gott gerne hat. Ich glaube, diese zwei Elemente müssen zusammenkommen. Und das ist eine gesunde Einstellung. Könige mit einer dienenden Einstellung und Diener mit einer königlichen Einstellung. Jesus selber lehrt über das in Matthäus Kapitel 20. Und dort heisst es, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Ich möchte euch das aufzeichnen. Ganz einfach, was Jesus sagt, ist, so ist die Hierarchie in der Welt. Es ist ein Dreieck, das oberste ist der Chef und dann kommt immer mehr das Volk und der regiert und die führen aus. Das ist eine Art auch ein Sklaverei-Spirit oder so ein Sklavending. Der Sklave ist das Unterste und der Kaiser ist das Oberste. Der Kaiser befiehlt und ein Sklave führt aus. Und dann sagt Jesus, so soll es aber bei euch Christen oder bei meinen Nachfolgern nicht sein. Und was macht Jesus? Er dreht das Dreieck auf den Kopf. Und er sagt, bei uns im Reich Gottes ist es genau anders. Der Leiter, jetzt in unserem Fall der Pastor, der Familienvater, der Abteilungsleiter, der Vereinsleiter, ist der grösste Diener von allen. Er trägt Last, er ist der Diener von allen. Er gibt, wie Jesus sagt, in seiner Lebensgeschichte, er gibt sein Leben an für die anderen. Natürlich, in der weltlichen Hierarchie haben wir zwei Pfeile. Und zwar, der eine Pfeil ist der Dienst. Also die unten sind, sollen den Oberen dienen. Und das andere ist auch die Unterordnung. Die unten sind, Sklaven, Diener, müssen sich am König unterordnen. Und jetzt im Reich Gottes ist es umgekehrt. Der Dienst ist so. Der Grösste sein will, der ist der Diener von allen. Der Dienst kehrt er um. Die Unterordnung bleibt aber gleich. Es muss immer noch eine Unterordnung geben gegenüber dem Staat, gegenüber der Leiterschaft und so weiter und so fort. Das muss man vielleicht noch sagen, das kehrt die Bibel nicht, sondern sie betont auch das. Aber sie betont den Aspekt dienen. Wenn du ein Leiter bist, ein Familienvater und so weiter, ein Abteilungsleiter, ein Pastor. Du bist nicht mehr der grösste Herrscher, du bist vor allem der grösste Diener. Und das können nur Menschen, die diese Einstellung haben von Jesus. Ein König sein mit einer dienenden Einstellung und ein Diener sein mit einer königlichen Einstellung. Und das ist so mein Wunsch, dass du das mitnehmen kannst in dem zweiten Teil dieser Serie Mission Completed. Jesus bringt die zwei Elemente perfekt zusammen. Ja, er ist gekommen als König. Er hat regiert. Er sitzt zur Rechten Gottes, er hält das Gericht, er regiert. Aber ja, er ist auch gekommen als leidender Knecht. Er ist geboren worden in einer Krippe. Er hat sich taufen lassen an dieser Stelle im Jordan, wo man heute annimmt, dass es die geografisch tiefste Stelle ist, die es überhaupt gibt. Die liegt ja effektiv in Israel am Jordan. Es gibt eine Stelle, die glaube ich, 400 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Und dort hat sich Jesus taufen lassen. Als ein Zeichen, er ist ein Diener von uns. Es heisst in der Bibel, er ist rechtlos geworden wie ein Sklave. Er hat sich komplett entdüstet, hat sein Leben auch nicht gegeben. Aber dann ist er erhöht worden und er sitzt zum Rechten Gottes und regiert. Jesus ist die perfekte Verkörperung von beiden Strängen. Vom herrschenden König und vom leidenden Knecht. Und ich finde, das macht es so faszinierend. Und wenn wir das übernehmen können, unsere Mentalität, unser Geschäftsleben, unsere Familie, yes, wir sind Könige. Niemand nimmt uns die Würde, wir sind Königskinder. Wir sind in dem Sinn unantastbar. Wir wissen, wer wir sind und was wir haben in Jesus. Wir sind Könige, aber wir sind auch Diener. Wir sind einmal bereit, Nummer 2 im Rücken zu haben. Wir sind einmal bereit, zu der Schlachtbank geführt zu werden. Wir müssen uns nicht immer wehren und verteidigen. Wenn wir diese zwei Elemente zusammenbringen, ich glaube, dann haben wir eine Mentalität, die wirklich am Reich Gottes entspricht. Und dann können wir einen Unterschied machen, überall, wo wir sind. Wir haben ja das Jahresmotto «Fresh erweckt Leben». Und ich glaube, es hat auch viel zu tun, wie denken wir über uns selber als Könige und als Diener. Hey, komm, wir stehen doch noch miteinander auf. Ich möchte gerne für das beten, dass es uns gelingen im Alltag, wirklich die Einstellung haben von dem Jesus, der sagt, ich bin ein König mit einer dienenden Einstellung und ich bin ein Diener mit einer königlichen Einstellung. Ja, Vater im Himmel, für mich ist es wirklich auch faszinierend zu sehen, wie einfach das Alte Testament immer so perfekt umgesetzt wird durch Jesus. Und wir haben heute die zwei Stränge angeschaut, Jesus als König, Jesus als Diener und wie es die Juden eben nicht zusammengebracht haben, aber wie es durch Jesus perfekt zusammengekommen ist. Und Jesus, du bist auf die Erde gekommen als König, du hast regiert, aber du bist auch gekommen als Knecht, als leidender Diener. Du hast die zwei Stränge perfekt zusammengebracht. Und du ermutigst uns, das auch zu leben. Und ich bitte dich, dass wir die Mentalität haben dürfen. Eine Mentalität von einer Würde als Königkind. Wo weiss, die Würde hat die Welt auf uns umgetrampelt. Es kann uns niemand wert nehmen. Aber auch von einem Diener auch zu wissen, wir sind berufen zum Dienen. Unser Leben anzugeben für andere. So wie du gesagt hast, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zum Dienen und sein Leben anzugeben als Lösegeld für viele. Bitte dich, dass du uns hilfst, genauso wie du uns vorgelebt hast, die beiden Elemente zusammenzubringen. Du hast Mission completed, du hast es zusammengeführt und das möchten wir auch. Ich bitte dich ganz speziell heute für alle Frauen und Männer, die auch in Verantwortung stehen, im Geschäft, in der Familie oder vielleicht in einem Verein, dass du uns hilfst, auch dort mit dieser Mentalität zu leben. Auf der einen Seite mutig Entscheidungen zu treffen, zu wissen, wir haben die Autorität, mutige Entscheidungen zu treffen und klar zu führen. Und auf der anderen Seite den dienenden Spirit zu haben, der sagt, wir sind uns in erster Linie als Diener, als Freisetzer von anderen, als Supporter und Unterstützer. Bitte ich, dass wir die beiden Elemente zusammenbringen können und so ein Zeugnis sein können für dich. Amen.